SWR 2 Leben.
Mai 2011. Zurück in Japan. Wir gehen vom Parkplatz durch die brettergezäunte Gasse, öffnen die Tür und betreten das Haus wie auf Zehenspitzen. Wir zögern, Dinge anzufassen, egal welche. Ist hier nicht alles verstrahlt? Die Kleidung hängt und liegt noch wie vor 7 Wochen. Es erfordert Überwindung, sie aufzuheben. Wir kehren die Scherben auf, dann setzt Mariko den Staubsauger in Gang. Aber bläst er nicht Staub nach hinten aus? Schnell die Maske aufsetzen. Als der Beutel voll ist, wechsle ich ihn mit spitzen Fingern. Wer weiß, wie viel Strahlung wir eingesaugt haben. Wir bewegen uns in einer Art Trance. Die Radioaktivität lauert, wir wissen nicht wo. Nach Stunden mühevollem, äußerst vorsichtigem Klarschiffmachen gehen wir endlich schlafen. Ich lege den Kopf so vorsichtig auf das Kissen, als wäre ich fast nicht da. Vor dem Einschlafen noch der Gedanke, wir werden uns sicher an alles gewöhnen. Und sofort der Folgegedanke, gerade das ist das Tückische. Das dürfen wir nicht.
Und jetzt springen wir vom Mai 2011 in die Gegenwart, in den März 2021. Hallo nach Japan, Herr Oberbäumer.
Hallo, Frau Malwitz.
Wir lachen so, aber ist es nicht unglaublich, dass es ausgerechnet jetzt, kurz vor unserem Gespräch und zum Jahrestag der Katastrophe, das größte Erdbeben in Fukushima seit damals gab? Wie haben Sie das Beben erlebt?
Oh, ich habe das Beben anfangs nicht erlebt, denn ich war im Bett, ich habe geschlafen, ich war vollkommen desorientiert, wusste gar nicht, was los war. Das ganze Haus hat gewackelt. Ich bin dann also leicht bekleidet in den Garten, aber zum Glück war das Beben nicht so lang. Und es ist auch bei uns gar nichts passiert. Andere haben Schäden gehabt, wir zum Glück gar nicht.
Sich an die Gefahr zu gewöhnen, schreiben Sie in diesem ersten Text, gerade das ist das Tückische, das dürfen wir nicht. Und gleichzeitig, Herr Oberbäumer, bleibt Menschen, die in ihren Alltag leben wollen, ja gar nichts anderes übrig, als die Gefahr zu verdrängen und das Beste aus ihrer Situation zu machen.
Tja, ich muss sagen, man gewöhnt sich an vieles. Und im Laufe der Jahre haben wir uns an das AKW gewöhnt. Am Anfang also war man sehr, sehr unsicher und der Regierung und TEPCO konnte man ja kein Wort glauben. Ich habe dann für mich zu meinem Glück den Ausweg gefunden, dass ich angefangen habe zu schreiben. Auf Drängen der Kinder. Die sagten, Papa, mach irgendwas, das geht so nicht weiter. Du kannst doch schreiben, schreib's auf. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und das ist in der Tat für mich so eine Art Rettungsboot gewesen und geworden, bis heute.
Ihre Kinder haben damals in Deutschland studiert, das noch als kleine Ergänzung.
Ja.
Was ist Ihnen durch das Schreiben klar geworden?
Dass unsere Zivilisation, wie wir sie haben, unsere hochtechnisierte Gesellschaft, im Grunde auf tönernen Füßen steht. Wenn man einmal ohne Strom, ohne Wasser, ohne Benzin, ohne Telefon nur ein paar Tage leben muss, dann erfährt man auf einmal, dass im Grunde alles nicht selbstverständlich ist. Unser Lebensstil ist ja nicht im Grunde haltbar. Das zeigt sich jetzt ja überall. Der Klimawandel, auch diese ganze Corona-Sache. Wenn ich von Japan fliege, 11 Stunden Flugzeit, da kann ich ja den Virus über die ganze Welt verbreiten in 24 Stunden. Und das ist alles gefährlich.
Also die Verfügbarkeit von Technik und die Selbstverständlichkeit von Waren, an die wir uns so gewöhnt haben, das hat seinen Preis.
Ganz genau so ist es. Und ich glaube, der Preis ist hoch. Und auch wenn ein AKW nicht explodiert, der atomare Müll, der bleibt uns hier erhalten. Tausende oder zigtausende von Jahren. Was machen wir damit? Irgendwie wird es schon gehen.
Die Tsunami-Welle hat damals 50 Meter vor Ihrem Haus Halt gemacht. Also das Haus, in dem Sie seit mehr als 25 Jahren zur Miete wohnten. Das war wie ein Wunder.
Ja, ja,
und auch
ja.
Wenn in diesem März 2011 größtes Chaos um Sie herum herrschte, schien für Sie selbst zunächst alles wie gewohnt weitergehen zu können. Aber das war ein Trugschluss. Hören wir mal weiter in Ihren Tagebuchaufzeichnungen.
März 2014. Mariko ruft mich völlig aufgelöst an. Die wollen uns rausschmeißen. Sie hatte Besuch vom Hausverwalter gehabt, dem Typen mit seiner Sammlung aufgespießter Schmetterlinge. Unangemeldet stand er vor der Tür und fragte sie kalt lächelnd, wie lange wir denn hier noch wohnen wollten. Das alles sei alt und müsse doch irgendwann abgerissen werden. Mariko ist ganz durcheinander. Ich bin so wütend, dass ich bei nächster Gelegenheit seinem Büro einen Besuch abstatte. Ist der Chef zu sprechen? Einen Moment bitte. Er kommt aus seinem Hinterzimmer und ich informiere ihn, dass er meine Frau tief verletzt habe und vor unserer Haustür nicht mehr erwünscht sei. Bakari Mashta, ich habe verstanden, antwortet er der Form entsprechend, und ich verabschiede mich ebenso förmlich steif mit dem traditionell üblichen Shichureishi Mashta. Ich habe eine Grobheit begangen. Diese japanische Höflichkeit mit ihren seltsamen Formeln. Juli 2014. Der Hausbesitzer kommt pünktlich um 11 mit einem Geschenkchen, wie es die gute Sitte verlangt. Wir parlieren über dies und das, bis er zur Sache kommt. 2 Jahre mietfreies Wohnen plus einer Beihilfe zu Umzugskosten, falls wir zum 1. November 2016 auszögen. Großzügig? Hinterhältig. Wir lehnen ab. Nächsten Monat komme ich wieder, sagt er zum Abschied. August 2014. Er war wieder da. Wir wehren uns schwach, appellieren an die alte Freundschaft zu seinen Eltern, die uns das Haus 1984 per Handschlag überließen, bitten ihn, uns das Haus zu verkaufen, aber haben doch keine Chance. Der Grundstücksmarkt boomt so unglaublich. Mit dem Abriss des Hauses kann er viel mehr verdienen. Es ist bitter. Wir könnten ihm den Braten versalzen, aber nein, Mariko will nicht kämpfen. Die alten Leute waren immer so gut zu uns. September 2014. Es ist vorbei. Es hat 40 Minuten gedauert. Wir saßen am Tisch und ich habe kaum einen Ton sagen können. Wir haben dem Vertrag zugestimmt und werden pünktlich gehen. Unser altes, liebes Haus, wo unsere Kinder ihre ersten Schritte taten. Wir waren glücklich. Lebten so, wie wir es wollten, ohne Fernseher, ohne Klimaanlage, ohne Plastik, ohne Haustürschlüssel. Ehrliche Materialien überall. Holz, Papier, Reisstroh. Lehm in den Wänden, mit Bambus gefestigt. Ein echtes Haus, 100 Jahre alt. Der einzige Ort in Japan, an dem ich kein Gaijin, kein Ausländer war. Wo ich jeden Nagel kannte und meine Frau 25 Jahre lang einen herrlichen Garten angelegt hat. Rund um uns herum ist ein Fertighaus nach dem anderen entstanden, in denen Menschen leben, die wir nicht kennen. Auch unser Haus wird einem dieser Neubauten aus Spanplatten und Sperrholz mit seiner netten Fassade Platz machen. Im Katalog angesehen, bestellt, geliefert, mit 30 Jahren Garantie und dann weg damit. Ist das noch Japan? Der Tsunami hat uns also doch noch erwischt. Nicht die erste Welle des Tsunamis, nein, die zweite, die höhere Welle. Sie besteht nicht aus Wasser, sondern aus Papier. Den bunten Scheinchen, denen wir alle hinterherlaufen.
Sie schreiben von einem Betonrausch, den es schon lange gibt, aber der Japan nach der Dreifachkatastrophe von Bebens, Tsunami und Gau noch mehr erfasst hat. Und damit meinen Sie nicht nur den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete. Wie sieht dieser Betonrausch in ganz Japan aus?
Ja, Japan liebt Beton. Und warum, war mir eigentlich früher nicht so richtig klar, bis ich dann dahinter gekommen bin, dass die Bauindustrie ein Bestandteil der japanischen Politik ist. Man bedient sich gegenseitig, die Regierung vergibt Aufträge, es gibt systemische Korruption und vor allen Dingen liefert die Bauindustrie Wählerstimmen. Die Regierungspartei, die LDP, ist seit 1955 mit 2 kurzen Ausnahmen an der Regierung, haben sich Sachen entwickelt, die einfach bombenfest sind. Und nach der Katastrophe jetzt war natürlich die Gelegenheit, es muss ja gebaut werden. Also Küstenbefestigungen sind in unglaublichem Ausmaß gemacht worden. Die ganze Küste nördlich von uns, vom Fukushima AKW angefangen bis in den hohen Norden, die ganze Küste ist mehr oder weniger zugemauert worden.
Also es ist dann wirklich keine Küste mehr, an der man Urlaub machen möchte. Aber geht nicht Sicherheit vor Schönheit? Also die Mauern sollen ja vor Tsunamis schützen.
Ja, ich habe damals diese Tsunamiküste mit einer Gruppe von deutschen Studenten und Professoren bereist. Das waren Fachleute für Küstenschutz und die haben zum Teil wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das Problem bei Mauern ist ja, falls sie überspült werden, verlieren sie Halt und dann sind sie weg. Was man machen müsste, ist Dämme zu bauen, die das Meer möglichst sanft umleiten.
Also es gäbe Alternativen?
Es gibt also einen interessanten Mann, der Professor Miyawaki. Und zwar ist der Mann Bäumepflanzer. Und der hat tatsächlich an 2, 3 Stellen die Möglichkeit bekommen, so natürliche Wälle gegen den Tsunami zu bauen, mit Bäumen bepflanzt. Und das wäre eine Alternative gewesen. Aber da ist eben die Bauindustrie nicht interessiert. Die Regierung deshalb auch nicht. Darum ist auch nicht viel daraus geworden.
Nochmal zum Bauboom im Immobilienbereich. Der hat ja auch bei Ihnen in der Region enorm viel verändert. Was hatten eigentlich die vielen Neubauten für Auswirkungen auf Ihre Suche nach bezahlbarem Wohnraum?
Die Neubauten wurden ja gemacht, um die Leute aus den evakuierten Gebieten aufzunehmen. Die sind zu einem großen Teil bei uns in der Stadt Iwaki geblieben. Da kommen also 20.000 Leute. Es werden neue Häuser gebaut und das Resultat ist absehbar. Die Preise steigen und die stiegen extrem. Zudem wurden eben viele Häuser abgerissen, denn die Stadt Iwaki hat Leuten, deren Häuser beschädigt waren, angeboten, die umsonst abreißen zu lassen. Und das haben dann eben viele Hausbesitzer zum Anlass genommen, sich von ihren alten Häusern zu trennen und das Land zu verkaufen oder eben neu zu bauen und dann zu vermieten.
November 2014. Es sieht schlecht aus. Es gibt so wenig für uns Erschwingliches. Eine dieser winzig kleinen Neubauwohnungen? Ein Witz. Auch viel zu teuer und kein Platz für unsere Katzen. Es muss schon was Altes sein, so oder so. Mit Platz. Aber viele der alten Häuser wurden abgerissen. Andere stehen leer, aber nicht zur Vermietung. Alte Leute wohnten da, die jetzt in Heimen leben, aber ihre Häuschen nicht freigeben. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und suche. Finde nichts. Juni 2015. Marikos Garten ist so schön. Ich habe eben ein paar Minuten wie verzaubert, wie gebannt vor ihrem wilden Paradies gestanden und den vielen Insekten zugesehen, wie sie die weißen Blüten ihrer Kräuter umsummen. Ein Ort des Friedens ist das. Ich will hier nicht weg. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dieses Haus, dieses Fleckchen Erde zu verlassen und dem Bagger zu überantworten. Oktober 2016. Die Frist läuft in einem Monat aus. Da bekommen wir ein unerwartetes Angebot. Ein kleines, doch sonnig gelegenes Haus. Wir haben es kurz von außen gesehen und auf der Stelle zugesagt. Es ist näher am AKW als unser altes Haus, aber das ist jetzt egal. Wir haben keine Wahl. Selbst wenn wir nur einen Zeitvertrag bekommen und Mariko doch auf keinen Fall näher ans AKW wollte.
Sie wohnen jetzt, Herr Oberbäumer, also seit einigen Jahren noch näher am AKW als damals. Das heißt in der sogenannten 30-Kilometer-Zone. Was bedeutet das?
Der Garten und also das Gelände rund ums Haus wurde dekontaminiert. Das heißt 5 cm Boden abgetragen und dann wurde Split drauf geschüttet, was natürlich sehr unangenehm ist. Denn also meine Frau musste sich erstmal durch den Split arbeiten, um wieder an Mutterboden zu kommen.
Dekontaminiert, das klingt immer so schön nach alles wieder in Ordnung. Aber wie sah das praktisch aus? Also es gab ja Massen an kontaminiertem Müll und Erdreich, das an den Straßenrändern lagerte. Ja. Wo ist das jetzt?
Das ist jetzt auf dem Wege in das große, große Zwischenlager. Bei uns zum Beispiel wurde ja die Schicht abgetragen und in schwarze Säcke gepackt. Das sind ja eben die Säcke, die Sie ansprechen. Die wurden oft an Ort und Stelle einfach eingegraben. Denn es gab ja nichts, wohin die konnten. Und ich habe selber im Jahre 2019 in einem Kindergarten, da wurde das eingezäunt und die Bagger kamen und haben den Hof aufgegraben, die Säcke rausgeholt. Dann werden die auf LKWs gepackt und nach Norden in Richtung AKW gefahren. Und da ist jetzt seit, ich glaube, Ende 2017 dieses große Lager. Da werden diese schwarzen Säcke ausgeschüttet, werden sortiert nach Pflanzenteilen und nach Erde und dann weiterverarbeitet. Was brennbar ist, wird verbrannt. Die Erde wird aufgeschichtet bis 15 Meter hoch und bleibt da 30 Jahre maximal. Danach soll alles wieder irgendwo anders hin. Das ist das Versprechen, was der Präfektur Fukushima gegeben wurde. Woran natürlich auch niemand glaubt.
Waren Sie selbst in der letzten Zeit mal da ganz in der Nähe vom havarierten AKW?
Ja, war ich.
Was wissen Sie über die Situation da?
Im AKW?
Ja.
Tja, es hat neulich eine sehr unangenehme Überraschung gegeben. Also es wird ja ständig gearbeitet. Es sind ja Tausende von Menschen, die arbeiten pausenlos. Und Ende Dezember wurde plötzlich festgestellt, ach, die Deckel der Druckbehälter.
Also Riesendeckel.
Diese Deckel, Riesendinger, 10 Meter Durchmesser noch mehr, eine Stärke von 1,80 Meter, die sind hoch radioaktiv. Da muss ich von unten die Schmelze an diese Deckel von unten angesetzt haben. Und die haben eine Radioaktivität von bis zu 10 Sievert pro Stunde. 7 Sievert sind tödlich, sagt man. Das hat sich plötzlich rausgestellt. Und solche Sachen kommen auf einmal ans Tageslicht. Also ich glaube nicht, dass das AKW überhaupt jemals richtig abgebaut werden kann.
Was wissen Sie über das verstrahlte Wasser, das voraussichtlich ab 2022 ins Meer geleitet werden soll?
Genau, das ist das große Thema zu Fukushima Daiichi im Moment. Es gibt 1,2 Millionen Tonnen, die da in 1000 großen Tanks auf dem Gelände lagern. Und TEPCO sagt, wir haben keinen Platz mehr. Irgendwas muss passieren, wird gesagt. Es gibt ja dieses sogenannte ALPS-System, mit dem die meisten Radionuklide in diesem verstrahlten Wasser unschädlich gemacht werden können, außer Tritium. Nun ist Tritium selber auch radioaktiv, aber relativ ungefährlich. Nun ist es so, dass niemand TEPCO mehr glaubt. TEPCO sagt, da ist Tritium und fertig. TEPCO lässt aber keine unabhängige Untersuchung zu. Deshalb und vielleicht auch noch aus rein emotionalen Gründen sind die Leute sehr gegen das Ablassen dieses Wassers. Denn Japan lebt ja auch vom Fisch. Die Fischer haben eine große Lobby hier in Japan und die sind strikt dagegen. Es wird natürlich doch letzten Endes so kommen, aber die Fischer kämpfen.
April 2017. Das Meer. Ich habe gestern das Meer gehört. Im neuen Haus sind wir 2 Kilometer weit weg vom Strand. Und wenn der Wind richtig steht, höre ich es nachts wieder. Wie ich das Meer liebe. Wie ich es brauche. Japan ist überall so furchtbar eng und nur das Meer gibt mir ein bisschen Freiheit. Das Meer und der Sternenhimmel, die Weite. Wir gehen auch schon wieder schwimmen, trotz Cäsium, Tritium, Strontium und was nicht noch. Es ist ja auch alles nicht viel schlimmer als woanders. Man sollte sich keine Illusionen machen. Aber der ganze Müll. Vorbei das Schlendern in Badelatschen. Schon an der Straße zum Strand liegt so viel Dreck. Styroporfetzen, Plastiktüten, Autoreifen. Und dann erst der Strand. Ich habe bei der jährlichen Sammelaktion bei 40 Säcken aufgehört zu zählen. Es ist doch nur Augenwischerei. Das ganze Elend Fetzen für Fetzen einzutüten. Jeden Tag kommt Neues dazu. Und immer wieder die Frage, ob dies angeschwemmte Stück Kunststoff da vor einem womöglich vom AKW gekommen sein könnte.
Als ich das mit dem vielen Müll am Strand gelesen habe, konnte ich das kaum glauben. Ich dachte immer, die Japaner sind so geordnet und so aufgeräumt. Wie kann das sein?
Man macht sich über Japan viele falsche Vorstellungen. Und dieses Ordnungsliebende und dieses Geregelte ist nicht hundertprozentig zutreffend. Die Männer schmeißen gern mal was aus dem Autofenster. Und Die Angler am Strand, die haben ihre, sagen wir mal, das Mittagessen, was sie haben, packen sie schön in Plastiktüte ein und legen es dann irgendwo hinter einen Stein. Und dann haben sie das Gefühl, okay, ist in Ordnung so. Und dazu kommt eben auch, es gibt viel zu viel Plastik in Japan. Japan ist ein Land, das Plastik liebt, Beton und Plastik. Das ist einfach unglaublich. Überall wird Plastik verwendet.
Ein ganz großes Thema in Ihren Tagebuchaufzeichnungen scheint mir Ihr Fremdheitsgefühl als Deutscher in Japan zu sein. Wo oder wann fühlen Sie sich denn jetzt noch zu Hause in Japan?
Eigentlich muss ich sagen, ich habe mein eigentliches Zuhause verloren. Ich war in unserem alten Haus glücklich und da war ich eben Mensch, so wie ich sein wollte und konnte. Und seit wir das Haus nicht mehr haben, ist diese Selbstverständlichkeit nicht mehr da.
Ich kann Ihr Leid über den Verlust des Hauses absolut nachvollziehen, aber gab es nicht viel schwerere Schicksale als Ihres?
Ja, unbedingt. Ich klage auch vielleicht ein bisschen stellvertretend für die vielen Japaner, die keine Stimme haben. Die Japaner leiden eben schweigend. Es haben sich nach offiziellen Zahlen 56 Menschen umgebracht. Inoffiziell sind es über 100. Dann sind Tausende in der Evakuierung gestorben. Und es gab viel, viel Leid, bis heute noch.
Und trotzdem wird nicht geklagt, sondern nach vorne geguckt und wieder aufgebaut. Konnten Sie sich von der Mentalität auch etwas abgucken für sich?
Wenig. Im Gegenteil. Also ich sehe das mit Bewunderung, aber mit Unverständnis. Ich kann nicht lügen. Und Fukushima wird ausgenutzt, propagandamäßig. Die Olympiade, jetzt der Fackellauf, soll hier am sogenannten J-Village beginnen. Das ist ein Sportzentrum in der 20-Kilometer-Zone. J-Village ist ein wunderschönes Ding. Wurde gebaut von TEPCO und der Präfektur Fukushima geschenkt. So, also. Und da fängt jetzt der Fackellauf an. Da weiß man ja schon eigentlich, was los ist. Es ist einfach zu billig.
September 2020. Ich führe in diesem Haus ein seltsames Schattendasein. Es will und will nicht zu meinem Zuhause werden. 3 Jahre lang und länger habe ich keinen Handschlag getan, keine Glühbirne ausgewechselt, kein Regal an die Wand gehämmert, keinen Boden gefegt. Alles hat Marie gemacht, auch gekocht und gewaschen. Ich habe lediglich das Geld verdient und mich zu Hause am PC verkrochen. Nur das Schreiben ist sowas wie eine Heimat geworden. Wenn ich Marie nicht hätte, sie ist ein Wunder. Jeden Morgen macht sie Yoga und ihre schwere Stimmung ist komplett verschwunden. Sie wirkt auf mich unbeschwert wie ein Kind. Heute Morgen habe ich sie eigenartig trällern gehört. Als ich sie danach fragte, meint sie, na, beim Kopfstand eben. Sie ist so glücklich mit ihren Pflanzen. In den kaum 4 Jahren, in denen wir hier leben, hat sie wieder ein kleines Paradies angelegt. Wir essen ihr garantiert biologisch angebautes Gemüse. Kann minimale Spuren von Cäsium enthalten. Die Bienen und Schmetterlinge haben auch keine Angst. 1000 Mal am Tag hat Mariko etwas, das sie mir zeigen will. Gestern eine eben geschlüpfte, wunderschöne Libelle. Schau mal, ist die nicht hübsch? Ich sage ja, ist sie. Und komme mir doch dabei so falsch vor, wie am 11. März 2011, als ich mit einem kleinen Rucksack die Straße zum sicheren Hügel hocheilte. Ich kam mir vor wie ein Statist, der aus irgendeinem Grund aus Versehen im falschen Film agiert. Jürgen Oberbäumer flieht vor dem Tsunami. Genau so stehe ich jetzt noch oft neben mir. Es ist nicht richtig. Und doch. Januar 2021. So sehr ich auch leide, so schlimm Fukushima auch ist, weiß ich sehr gut, wie glimpflich wir davongekommen sind. So glimpflich, dass ich mich oft selbst frage, warum ich überhaupt noch hier knie und in die Tasten haue. Was bei uns in Fukushima passiert ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich will aber nicht müde werden, zu dokumentieren, was es für Konsequenzen hat. Fukushima ist ein langes Elend, das nie endet. Und es geht weit über eine Nuklearkatastrophe hinaus. Es hat mit Macht und Geld zu tun, mit verkrusteten Strukturen und dem Festhalten an vermeintlichen alten Erfolgsrezepten. In meinem Mäandern, in dieser schrägen Mischung aus Faktensammlung, Beichte und Predigt, komme ich mir selbst näher. Sprich, damit ich dich sehe, heißt es. Ich zeige mich vor mir selbst und in der Hoffnung, dass durch mich auch andere etwas sehen. Vielleicht auch ein bisschen erschrecken. Warum nicht?